Schönen guten Morgen wünsche ich euch, alle hier, die nach Meckenheim gekommen sind, alle, die uns online zuschauen oder am Telefon zu hören. Freut mich, dass so viel da sind, und lasst uns den Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Begrüße möchte ich euch heute mit einer kleinen Verslein, das ich gelesen habe, heute in der Früh. Und so mal Gedanken dazu gemacht. Und zwar war das: Lass mich schon früh am Morgen erfahren, dass du es gut mit mir meinst, denn ich vertraue dir. Zeige mir, wohin ich gehen soll, denn nach dir sehne ich mich. Wenn man den ganzen Psalm liest, ne, Psalm 143, der von David geschrieben ist, dann bemerkt man, wie niedergeschlagen dass er ist, ne, und sich bewusst ist, dass er vor Gott nicht gerecht ist. Und trotzdem spürt man drin, dass er weiß, dass der Herr ihn daraus retten kann. Ne. In der Zeit, in der David gelebt hat, hat man streng nach den Gesetzen gelebt, und all diejenigen, die die nicht einhalten konnten, ne, sahen sich mehr oder weniger verloren. Ne. Und er spürt oder er nimmt es wahr, dass die Not, die ihn umgibt, dass die gerechte Strafe ist, ne, für seine Taten. Ne. Und davor weiß er das, oder jeder weiß, ne, dass man da davor genügend hat. Ne? Und dennoch hat David die Erlösung durch den Herrn erfahren dürfen. Und so wünsche ich das uns auch, dass wir jeden Morgen aufs Neue erfahren dürfen, dass es Gott gut mit uns meint, trotz der Fehler und der Abweichungen, die wir leider in uns haben, und uns zurückholt, uns neu ausrichtet. Ja, denn ich denke, ihn sehen und freuen wir uns. Und als ich heute Morgen noch einmal das Lied mir angeschaut habe, ne, fand ich das schön. Ich habe zufälligerweise gesehen, dass genau dasselbe Spruch bei dir im Status war. Und ja, das hat mich einfach ermutigt, das dann dementsprechend so weiterzugeben. Ja, zu den Bekanntmachungen ist zu sagen, morgen um 19 Uhr ist die Mitarbeiterbesprechung für die einzelnen Kreise. Am 18. Januar, also jetzt am kommenden Mittwoch, ist die Bibelstunde wie gewohnt um 19 Uhr. Und am 22. Januar, wie gewohnt, 10.30 Uhr, der Gottesdienst. Krabbelkreis, Jungschar und sowas finden auch wie gewohnt statt. Ja, das wäre soweit zu sagen. Dann wollen wir gemeinsam das Lied zum Eingang singen, und zwar aus dem Liederbuch, die 322, 1 bis 5. Ich bin durch die Welt gegangen. die Lesung des heutigen Tages ist in Lukas 15, 1 bis 7. Immer wieder kamen viele Zollannehmer und andere verrufene Leute zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften. Mit welchem Gesindel gibt er sich da ab? Er isst sogar mit ihnen. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe und eins davon geht verloren. Was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dort angekommen, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen. Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und deshalb gar nicht nötig haben, zu ihm umzukehren. Soweit Schrift. Ja, ich würde noch gerne mit uns beten und wer mag. Ja, guter Gott, ich danke dir, dass wir dich bei uns wissen dürfen, dass wir den Gottesdienst in deinem Namen feiern dürfen, dass wir wissen, dass du immer präsent bist, immer bei uns bist, dass du uns die Freiheit gibst, dass wir uns hier versammeln können. Herr, ja, das ist eigentlich ein Vorrecht und dafür wollen wir danken. Und ich bitte auch dich um die Kinder, die in Gottesdienst, also in Kindergottesdienst gehen dürfen, dass du bei ihnen bist und ja, dass auch sie durch dein Wort und durch die Gemeinschaft erfahren dürfen, wie gut das du bist und ja, dass wir das jetzt in der Predigt und im Text hören und verstehen dürfen. Darum bitte ich dich. Amen. Das Lied vor der Predigt, das neue Lied, da haben die
Ich frage mal, was da ist. Noch jemand
Das ist schon gar nicht mehr.
Das Lied ist noch ein paar Wochen ganz abwichtig, weil es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von der Weichen. Und ihr dürft versuchen, gleich mit dem Leben, wo es geklappt hat.
Thank you.
Jetzt dürfen wir gespannt sein auf die Predigt. Da geht es im 4. Mose um den Stab des Aarons.
Ja, die Kinder dürfen hoch. Ja, freue mich, dass ihr da seid und freue mich, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, auch unterm Wort. Thema der Stab Aarons, das ist so, ja, vielleicht denkt manchmal, was ist das jetzt, der Stab Aarons? Vielleicht hat auch mancher schon eine Idee, um was es da geht im Alten Testament. Wir werden das nachher auch lesen, diesen Abschnitt. Ich habe mir gedacht, es ist so eine Aufgabe und eigentlich auch ein Schatz, der sich uns auftut, wenn wir in den Propheten und Schriften, ich sag's gern so, ich sag gern in den Propheten und Schriften und nicht im Alten Testament, was natürlich nicht verkehrt ist, aber was sich so antiquiert, so vorbei, so gestern anhört. Die Propheten und Schriften haben uns etwas zu sagen. Und deswegen glaube ich, ist auch wichtig, dass wir immer wieder darin graben. Als Jesus die Emmaus-Jünger auf dem Weg nach Jerusalem begleitet und ihnen dort begegnet, da schlägt ihm die ganze Enttäuschung und Niedergeschlagenheit dieser Männer entgegen und sie sprechen vom leeren Grab und dass sie das alles nicht verstehen, was da passiert, welche Dinge da jetzt im Hintergrund ablaufen. Und dann spricht Jesus zu ihnen, o ihr unverständlichen und trägen Herzens, zu glauben all das, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und dann kommt der entscheidende Satz. Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Das ist interessant. Also Jesus nimmt das Alte Testament, um deutlich zu machen, was ihn betrifft. Das Gleiche finden wir übrigens bei Petrus, bei der Pfingstpredigt. Das Gleiche finden wir bei Paulus, wenn wir seinen Spuren folgen. Immer wieder Hinweise auf das Alte Testament und wie sich in Jesus Christus die dort gesagten Dinge erfüllen, zur Wahrheit werden. Kurz darauf begegnet er im Kreis der Jünger, gerade auch den beiden Emmaus-Jüngern, aber auch den Elfen, als sie in der Begegnung mit ihnen sind, sie kommen zurück, sie kehren ja um vom Weg, das heißt ja klar, sie berichten den Jüngern und auch hier sind die Jünger von der Wirklichkeit des Auferstandenen überfordert. Kann man verstehen, oder? Es sprengt all ihr Denken und all ihre Vorstellungen. Und manchmal sage ich das zu Leuten, wenn sie zu mir sagen, ja Lothar, da weißt du so genau wissen, was nach dem Tode kommt, kann ja keiner. Ist ja noch keiner zurückgekommen. Sag ich immer, das ist falsch. Es ist einer zurückgekommen. Es ist falsch, diese Aussage ist grundsätzlich falsch. Es ist einer zurückgekommen. Und er spricht davon, was er getan hat für uns. Und dass diese Tür auch zu ihm offen ist für uns. Er ist selbst die Tür. Und dann sagt Jesus zu ihnen in Lukas 24, in diesem Wort noch einmal betonend, wie wichtig das ist. Ich lese das direkt, weil es so schön ist, immer wieder auch zu sehen, dass Jesus genau diesen Weg auch mit seinen Jüngern geht. Ab Vers 44. Er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht. Wo? In dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. Und dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden, am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden, alle Nationen, anfangend von Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen davon oder hiervon. Also immer wieder dieser Rückbezug auf das, was die Schrift schon sagt. wenn wir das vierte Buch Mose lesen, um das heute geht, dann fällt uns etwas auf in diesem Büchlein. Nämlich, dass vom Aufbruch des Volkes vom Berg Sinai, wo der Bundesschluss stattfand, eigentlich auch schon davor oder dabei, sehr schnell eine Unzufriedenheit aufkommt. Immer wieder lesen wir von einem Murren, so wird es in der Schrift genannt. Ich würde sagen, von einem Klagen, Beschweren, Auflehnen, Sehnen nach etwas, was man nicht mehr hat und was man hatte. Nicht in dieser Wüste umhergehen, nicht in dieser Ziellosigkeit, wie sie es vielleicht oft empfunden haben. Zunächst ging es um den Mangel an guter Nahrung, Kapitel 11, der Begierde danach. Das können wir verstehen, oder? Wir essen auch gern und trinken gern. Und wenn was Schönes gibt, freuen wir uns auch drüber. Und wisst ihr, die hatten den Ekel vor was? Vor dem Manna. Das wollten sie nicht mehr. Manna morgens, Manna mittags, Manna abends, das war mal gut. Genug Manna. Und dann heißt es so schön, der Begierde, wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen. Umsonst steht da. Wisst ihr, was sie in Ägypten waren? Frohen Sklaven. Umsonst, sagen sie. Sie wurden gedrückt. Und sie sagen, was war das? War noch eine Sache. Da gab es jeden Tag Fisch. Ob das immer so war, weiß ich nicht. Umsonst an die Gurken, das steht alles drin. Und an die Melonen, an den Lauch, an die Zwiebeln, an den Knoblauch. Das heißt, an die Geschmäcker. Und nun ist unsere Kehle vertrocknet. Da ist kein Geschmack mehr. Immer das gleiche Manna. Immer nur Mehlspeise, würden wir vielleicht sagen, was weiß ich. Immer nur das Gleiche. Mose fragt den Herrn unter der Last der Klagen, woher soll ich das Fleisch holen, um dieses ganze Volk, um es dem ganzen Volk zu geben, denn sie weinen vor mir und sagen, gib uns Fleisch, damit wir essen. Und Gott verheißt Fleisch für einen ganzen Monat. Er sagt, bis es ihnen zum Ekel wird. Wir würden sagen, bis es ihnen zum Hals heraushängt. So lange sollen sie Fleisch essen. Bis sie keine Lust mehr drauf haben. Ich habe mir das überlegt, Mose hat sicher schon überlegt, wie viel Schafe und Rinder er von den Herden schlachten muss, um ca. 600.000, sind über 600.000 Mann Fußvolk, das heißt, sind die von 20 gezählt, die wehrfähig sind. Also das sind die Kinder und die Frauen gar nicht mitgerechnet, die Alten. Ja? Also ein Riesenvolk, ein Millionenvolk. Und er als Hirte, der war ja 40 Jahre als Hirte unterwegs, der hat sich bestimmt schon überlegt, wie viele Viecher muss ich schlachten, um die satt zu kriegen? Um denen jeden Fleisch zu geben. Die Tierherden hat er sicher schon schwinden sehen. Gott aber schickt Wachteln und der viele Verzehr brachte Krankheit, Tod ins Lager. Der Ort wird dann genannt Kibroth Hatavah, das heißt Gräber der Gier oder des Begehrens. Kapitel 11. Kapitel 12 lesen wir dann von der Auflehnung von Miriam und Aaron gegen Mose. Sie möchten ihn nicht mehr als Führer sehen, als alleinigen Führer. Sie sehen hier ihn da als, was weiß ich, der ist zu wichtig. Miriam wird mit Aussatz geschlagen. Eine interessante Sache, denn Aussatz galt eigentlich als unheilbar. Mose und Aaron verwenden sich für Miriam und tatsächlich nach 7 Tagen ist sie wieder rein. Sie darf nach 7 Tagen auch zurück ins Lager kehren. Eine interessante Sache, weil es einmalig ist. Kapitel 14. Nachdem in Kapitel 13 die 12 Kundschafter ausgehen für jeden Stamm einer, sie ziehen 40 Tage in dieses neue Land und schauen, was da los ist. Und sie kommen mit der Botschaft von übermächtigen Bewohnern, die dort herrschen, zurück. Da beginnt wieder ein Schreien, ein Murren gegen Mose und Aaron. Und alle Söhne Israels murrten gegen Mose und Aaron und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch lieber im Land Ägypten gestorben. Lieber dort tot, wie das, was wir jetzt haben. Lieber wäre ich tot. Am liebsten würden sie gar unter einem neuen Führer zurück nach Ägypten ziehen. Letztlich ist es der Fürbitte Moses zu verdanken und auch der Barmherzigkeit, Langmut Gottes, dass es nicht aus ist mit diesem Volk, sondern es kommt dazu, dass diese Generation, also diese kampffähigen Männer, ab 20 und darüber, ihnen wird verheißen, ihr werdet nicht in dieses Land einziehen. Ausnahme Joshua und Kaleb. 16. Kapitel. Nächster Aufruhr gegen Mose und Aaron, angeführt von der Rotte Korach. Erhoben sich gegen Mose mit 250 Mann von den Söhnen Israel, keine gewöhnlichen Leute, Fürsten der Gemeinde, Berufene der Zusammenkunft, namhafte Männer, also die, was zu sagen hatten, alle aus dem Stamme Ruben. Und sie stehen wieder vor der Vernichtung des Volkes. Gott will eigentlich Schluss machen mit ihnen. Wieder fürbittend treten sie ein. Es wird nur die Familie Korachs gerichtet. Kapitel 17. Immer geht es noch weiter. Jetzt klagt die Gemeinde Mose und Aaron an, ihr habt das Volk des Herrn getötet. Gottes Zorn entbrennt und er sagt in einem ungeheuer deutlichen Sinne, 4. Mose 17, 10, ich will sie vernichten in einem Augenblick. In einem Augenblick. In einem Moment. Eine Plage bricht im Lager aus, 14.700 sterben. Aaron geht dann auf Geheiß Moses mit Räucherwerk durchs Lager und er trennt durch dieses Räucherwerk die Lebenden und die Toten. Es kommt eine Linie durch dieses Lager und die, die durch dieses Räucherwerk gedeckt sind, sterben nicht. Man muss sich das vorstellen, das ist eine ungeheure Szene. 14.700 sind nicht wenig. Und wir wissen auch nicht, wie die Linie im Lager verlief. Da waren ja Zelte von Familien auch beieinander. Und auf der einen Seite sterben vielleicht Teile der Familie und auf der anderen Seite ist Leben. Da, wo das Räucherwerk hindurchgeht. Gott lässt sich durch dieses Räucherwerk zur Gnade bewegen. Und jetzt kommt unser Abschnitt, den wir jetzt lesen. Ich habe das nur mal gezeigt, um zu zeigen, was da los war ständig. Was da los war. Ständig unzufrieden, immer wieder eigentlich die Gefahr, dass Gott sagt, komm, immer was Neues, ohne dieses Volk, was Neues. Und immer wieder Mose, letztlich auch Aaron im priesterlichen Dienst. Und jetzt kommt eine Stelle, 4. Mose 17, wer möchte, kann mitlesen, ab Vers 16 bis, ich lese mal bis 26. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Söhnen Israel und nimm von ihnen je einen Stab für ein Vaterhaus. Von allen ihren Fürsten nach ihren Vaterhäusern zusammen 12 Stäbe. Du sollst den Namen eines jeden auf seinen Stab schreiben. Und den Namen Aaron sollst du auf den Stab Levis schreiben. Denn nur je ein Stab ist für jedes Haupt ihrer Vaterhäuser da. Und du sollst sie in das Zelt der Begegnung vor das Zeugnis niederlegen, wo ich euch begegne. Und es wird geschehen, der Mann, den ich erwählen werde, dessen Stab wird sprossen, und so werde ich vor mir das Murren der Söhne Israel zum Schweigen bringen, mit dem sie gegen euch murren. Mose redete zu den Söhnen Israel, und alle ihre Fürsten gaben ihm je einen Stab für einen Fürsten. Nach ihren Vaterhäusern 12 Stäbe. Und der Stab Aarons war unter ihren Stäben. Und Mose legte die Stäbe vor dem Herrn nieder in das Zelt des Zeugnisses. Und es geschah am anderen Morgen, als Mose in das Zelt des Zeugnisses hineinging, siehe, da hatte der Stab Aarons vom Haus Levi gesprosst. Er hatte Knospen hervorgebracht und Blüten getrieben. Und Mandeln reifen lassen. Mose brachte alle Stäbe von der Stelle vor dem Herrn zu allen Söhnen Israels hinaus. Und sie sahen sie und nahmen jeder seinen Stab. Und der Herr sprach zu Mose, bring den Stab Aarons vor das Zeugnis zurück, um ihn als Zeichen für die Widerspenstigen aufzubewahren, damit du ihrem Murren vor mir ein Ende machst und sie nicht sterben. Und Mose tat, wie der Herr ihm geboten hatte, so tat er es. Eine seltsame Geschichte, oder? Also, menschlich gesprochen. Wenn ich die Aufgabe gehabt hätte, diesem Murren ein Ende zu machen, ich glaube nicht, dass ich diese Art gewählt hätte. Es ist doch seltsam, was Gott hier tut, oder? Er hätte ja mal zwischen reinfahren können oder was weiß ich, sagen können, ich sortiere jetzt mal ein paar aus, die immer da dran sind, die Rädelsführer. Das hätte ich gemacht. Hätte mal geguckt, ob ich rankomme an die Burschen, die da immer Stimmung machen. Gott macht das ganz anders. Er nimmt sie alle mit hinein. Merkt ihr das? Alle Stämme. Kein Stamm ist ausgeschlossen. Er nimmt sie alle mit hinein. Gott selbst, der Herr, nimmt sich der Sache an, er nimmt sie in die Hand, um das Murren der Söhne Israel zum Schweigen zu bringen. Die einen Stab für ein Vaterhaus, wenn ich es richtig verstehe, waren es dann am Ende 13 Stäbe, 12 für die Stämme, die genannt sind, und der Stamm Levis noch dazu, also aus dem Stamm des Josef kommt ja Ephraim und Manasse. Eine eigenartige Art, auf jeden Fall, so denken wir, um das Murren eines Volkes zum Schweigen zu bringen. Aber nochmal, es waren alle Stämme berücksichtigt, keiner der Stämme wurde bevorteilt. Es waren alle Stäbe eindeutig gekennzeichnet, das war ein vollkommen transparentes Verfahren, so würde man heute sagen. Es war für alle erkennbar, was da läuft. Und das Entscheidende ist, wer konnte den Unterschied machen? Allein Gott konnte den Unterschied machen. Er lässt sich nicht hineinreden. Allein er macht den Unterschied. Nicht die Fürsten bestimmen. Es wird nicht abgestimmt. Es wird nicht entschieden von ihnen. Nicht mal von Mose und Aaron wird es entschieden. Allein Gott kann nun den Unterschied machen. Und Gott macht den Unterschied. Ein Stab sprost. Durch dieses Sprossen des Stabes will ich das Murren der Söhne Israel zum Schweigen bringen, mit dem sie gegen euch murren. Also, es beginnt eine Nacht des Wartens. Man legt die Stäbe hin. Es beginnt eine Nacht des Wartens. Ich denke mir da immer, wie haben sie diese Nacht wohl verbracht, diese Fürsten, Mose, Aaron? Was ist in ihren Köpfen rumgegangen? Was haben sie überlegt? Was ist im Lager an Gesprächen gewesen? Wie hat man zur Ruhe gefunden? Manche haben vielleicht geschlafen wie immer und andere haben vielleicht gar nicht geschlafen, haben gewacht und gebetet, haben gerungen, haben gebetet, dass es recht ausgehen wird. Wir wissen, einer hat sicher nicht gewacht, denn unser Hüter, der Hüter Israels, schläft und schlummert nicht, braucht's nicht. Er ist immer wach. Am Morgen ist das Ergebnis zu sehen. Der Stab Aarons vom Haus Levi hatte gesprost und dann heißt es, und das ist seltsam, das ist ein Bild, dass man sich jetzt, hätte vielleicht, ja, die Mandeln sprossen ja schon, ist ja warm dieses Jahr, habe jetzt gelesen die Tage, die Mandeln, die Knospen kommen schon. Aber das ist jetzt keine gewöhnliche Geschichte. Normalerweise, wenn ich einen Baum beobachte im Frühjahr, ich habe das gerne, ich liebe das Frühjahr, vielleicht viele von euch auch, weil da aus dem toten Holz wieder das Leben rausdrückt. Und ich liebe es, wenn ich an einen Apfel oder einen Kirschbaum gehe und sehe, wie es grünt und wie die Knospe langsam dicker wird und fetter. Und da gehe ich oft vorbei und gucke mir das an. Manchmal lange ich sie an und denke, oh, wie schön. Es kommt wieder. Es kommt wieder. Und zunächst kommen was? Blätter. Und dann kommen die Blüten und dann kommt die Frucht. Und hier heißt es aber, die Knospen werden hervorgebracht, Blüten getrieben und er hat Mandeln reifen lassen. Alles über eine Nacht. Alles an einem Holz. Das ist nicht mehr natürlich. Das ist ein Wirken Gottes, was unser Denken übersteigt. Alles zusammen über Nacht. Der Verstand sagt, okay, da steige ich aus, das gibt's nicht. Der Glaube sagt, ich glaube, was Gottes Wort sagt. Er hat's getan. Wisst ihr, unser Verstand steigt ja oft aus. Weil's so uns geht wie den Jüngern. Auferstehungsmorgen kann nicht sein. Aber unser Herr ist größer als unser Verstehen. Und was sie haben, auch das Volk Israel, ist ein Schauen. Sie dürfen diesen Stab anschauen. Die Jünger, die uns Zeugnis vom Auferstehen standen, geben, sagen von sich, wir sind Zeugen des Auferstandenen. Wir haben ihn gesehen. Wir haben mit ihm gesprochen. Wir haben ihn gehört. Wir lügen euch nicht an. Es wird geschehen, der Mann, den ich erwählen werde, dessen Stab wird sprossen, und so werde ich vor mir das Murren der Söhne Israel zum Schweigen, mit dem sie gegen mich murren. Gott sagt, geht nicht um Aaron, geht nicht um Mose, geht auch nicht um Miriam, geht um mich. Letztlich murren sie gegen mich. Seltsam, wie dieser Abschnitt so kurz und prägnant das Eingreifen und Handeln Gottes aufleuchten lässt. 40 Jahre Wüstenwanderung mit 40 Lagerorten, nach 4. Mose 33, ich habe es mal durchgezählt, von Sukkot bis zum Gebirge Abarim, 40 Plätze. Also 40 Jahre, 40 Plätze, 40 Tage waren die Kundschaft im Land. Ah, interessant, die 40 kommt immer wieder. Auch mal was, wo man drüber nachdenkt, aber andermal. Und tatsächlich finden wir, und das ist für mich überraschend gewesen, vor und auch nach dieser Begebenheit ein murrendes Volk. Auch nach dem Sprossen des Stabs haben wir wieder Aufstand, Murren, Unzufriedenheit. Auch dort erleben wir es immer noch. Interessant. Die Geschichte mit der Schlange, kennt ihr eher eine Schlange, kommt danach. 21 Kapitel. Im Hebräerbrief steht deswegen, glaube ich, eine wirklich ernste und wichtige Mahnung auch für uns, in Bezug auf das Geschehen bei dieser Wüstenwanderung. Hebräer 3, ab Vers 12. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Denn wir sind Genossen des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Wenn gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung, welche haben dann gehört und sich aufgelehnt. Waren es denn nicht alle, die durch Mose von Ägypten ausgezogen waren? Welchen aber zürnte er 40 Jahre? Nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen aber schwur er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren? Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Sie kamen nicht an. Übrigens, ganz deutlich, auch in der Schrift ganz deutlich ausgedrückt, wird gesagt, die Männer über 20 Jahre, die wehrfähig waren. Es geht nicht um die Frauen und Kinder, es geht um die, die die Aufgabe gehabt hätten, das Land zu erobern. Und die kommen auch nicht hinein, bis auf Joshua und Kaleb. Und da habe ich mich gefragt, wenn das im Hebräerbrief steht, im Neuen Testament, uns geschrieben, der neutestamentlichen Gemeinde auch, dann frage ich mich, kann das sein, dass auch wir in ein Murren kommen? In eine Unzufriedenheit, über eine Sehnsucht nach dem alten Leben, zurück daher, wo wir kommen, bevor wir Christus gekannt haben? Und tatsächlich glaube ich, all das kann in unserem Herzen aufgehen. Dass wir mit den Wegen Gottes nicht einverstanden sind. Dass wir ein Gebet, das wir vielleicht für unsere schwerkranke Frau oder einen lieben Menschen gebetet haben, nicht erhört worden ist. Und ich darüber Gott in Frage stelle. Dass mein eigener Lebensweg so schwer wird, dass ich kaum durchkomme. Und darüber frage, wo bist du jetzt, Gott? Warum handelst du nicht? Warum veränderst du nicht meine Situation? Wenn Traurigkeiten, Bedrängnisse, Nöte in der Familie so groß werden, dass ich gar nicht mehr weiß, wie ich damit fertig werden kann. Auch als Christ. Und ich frage, Herr, jetzt, jetzt brauche ich dich doch, wo bist du? Und ich empfinde, es verändert sich nichts. Es tut sich nichts. Nicht das Wesentliche. Habe einen lieben Freund, der seit jetzt schon Jahrzehnten in Depressionen ist, immer wieder kämpft. Ein Bruder, ein Christ, einer, der Jesus lieb hat, er kommt nicht heraus. Das stellt uns Fragen. Und das kann uns auch durchaus dahin bringen, dass wir gegen Gott murren, aufbegehren. Fragen, Herr, wie passt das zusammen? Du hast alle Möglichkeiten. Und doch habe ich den Eindruck, du handelst jetzt nicht. Wie kannst du das durcheinander machen? Und jetzt ist die Frage, wie kann das menschliche Herz über diesen Dingen zur Ruhe finden? Das ist ja die Frage. Wie kann ich über solchem Geschehen Friede haben in meinem inneren Wesen? Wie kann ich über solchem Geschehen weiter Gott trauen? Dass nicht aus 42 Jahre werden, dass kein Mann davon, außer Kaleb, dem Sohn des Jephunne, und Joshua, dem Sohn des Nun, ins Land kommen. Gerade deshalb, glaube ich, ist es wichtig, dass wir tiefer darüber nachdenken, was hier steht. Ich habe es genannt, mein dritter Punkt, die Vorschattung, das Priestertum Aarons und seiner Söhne. Dieser kleine Abschnitt ist besonders zu beachten, weil er etwas sagt, wodurch ein Herz verändert werden darf. Ein Herz. Was finden wir hier vorgeschattet? Einmal finden wir vorgeschattet der Mann, den ich erwählen werde. Ein Mann, der von Gott erwählt wird. Hier ist es Aaron, dessen Stab sprossen darf. Aber wer ist der Erwählte Gottes? Eine deutliche und unmissverständliche Aussage Gottes. Nicht ihre Fürsten, habe ich vorhin gesagt, nicht Mose. Nein, Gott allein erwählt. Er erwählt sich den Mann, dessen Stab sprossen wird. Keine Einmischung des Menschen, kein Veto möglich. Gott allein ist entscheidend. Und dann ist es hochspannend. Wisst ihr, auch das aaronitische Priestertum ist ein Geschenk. Ich lese aus 18, 6 und 7. Und ich siehe, ich habe eure Brüder, die Leviten, aus der Mitte der Söhne Israel herausgenommen. Euch als Geschenk sind sie dem Herrn gegeben, die Arbeit für das Zelt der Begegnung zu verrichten. Du aber an deine Söhne mit dir, also Aaron und seine Söhne, ihr sollt euer Priesteramt versehen in allem, was den Altar betrifft. Und innerhalb des Vorhangs und so die Arbeit tun als eine geschenkte Aufgabe gebe ich euch das Priesteramt. Es ist ein Geschenk. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Wisst ihr, ich glaube ganz gewiss, dass Gott keine üblen Geschenke macht. Gott macht keine üblen Geschenke. Das Priestertum ist ein Geschenk. Ein Geschenk von Gott. Der Herr selbst schenkt uns nichts Schlechtes. Er meint es nicht übel mit uns. Er meint es auch nicht übel mit seinem Volk. Worum aber ging es in dem alttestamentlichen Priestertum? Die zentrale Frage des Tages heute. Worum ging es im alttestamentlichen Priestertum? Und wir neigen dazu, weil wir auch ein Stück geprägt sind über Schriftgelehrte und Pharisäer, die immer Jesus gegenüberstanden, immer das Negativ waren. Wir neigen dazu zu sagen, hauptsächlich um Opferdienst. Schlachten. Das fällt uns ein, hauptsächlich. Sicher auch Gebet, aber auch Schlachten, Opfern. Und dann steht ein gewaltiger Satz, finde ich, in 18,1. Und der Herr sprach zu Aaron, der Herr zu Aaron, Gott selbst zu Aaron. Du und deine Söhne und das Haus deines Vaters mit dir. Ihr sollt die Schuld am Heiligtum tragen und du und deine Söhne mit dir. Ihr sollt die Schuld in eurem Priesteramt tragen. Diesen Satz muss man sich merken. Es ging zentral um das Tragen der Schuld. Zentral um das Tragen der Schuld. War für mich spannend, als ich das so gelesen habe. Und wo drin finden wir jetzt etwas abgebildet, wenn es ging ja nur ein Vorläufer. Wir wissen, es ist noch nicht das vollkommene Priester. Aber es hatte schon einen Wesenszug, der auf das Vollkommene hinweisen durfte. Das Tragen der Schuld. Das Lebendige aus dem Totholz, mein vierter Punkt. Das Lebendige aus dem Totholz, dieses Aufsprossen dieses Stabes, Knospen, Blüten, Mandeln. Wir wissen aus Hebräer 9 um drei Dinge, die in der Bundeslade waren. Der goldene Krug, der das Manna enthielt, der Stab Aarons und die Tafeln des Bundes. Das wäre jetzt interessant, mal zu überlegen, für was die stehen. Ich habe da meine Gedanken dazu, aber das würde jetzt zu weit führen. Wir bleiben beim Stab Aarons. Interessanterweise, McIntosh hat mich darauf gebracht, ist in 1. Könige 8, Vers 9, also in der Zeit Salomos, nur noch, und zwar eindeutig, es waren nur noch die Tafeln des Bundes in der Lade. Der Stab nicht mehr, das Manna nicht mehr. Stab und Manna waren wohl während der Wanderung, während der Wüstenwanderung darin, später nicht mehr. Interessant. Es hat wohl auch einen Sinn, wie alles, was Gottes Wort sagt. McIntosh schreibt schön dazu, wir finden hierin nicht nur einen Beweis von der göttlichen Genauigkeit der Schrift als ein Ganzes, sondern auch ein Beispiel von dem besonderen Charakter und Zweck des vierten Buchs Mose. Aarons Stab befand sich in der Lade während der Wüstenwanderung Israels. Köstliche Tatsache. Möge der Leser die tiefe und gesegnete Bedeutung derselben zu erfassen suchen. Möge er den Unterschied zwischen dem Stab Moses und demjenigen Aarons beherzigen. Wir haben gesehen, wie der Erstere sein charakteristisches Werk, also der Stab Moses, zu anderen Zeiten bei anderen Gelegenheiten verrichtete. Wir haben gesehen, wie das Land Ägypten unter seinen schweren Streichen zitterte. Plage auf Plage fiel auf das Land infolge des Ausstrecken jenes Stabes. Wir haben gesehen, wie unter ihm die Wasser des Meeres sich zeilten. Kurz, es war ein Stab der Macht und der Gewalt. Doch er konnte das Murren der Kinder Israel nicht stillen. Noch das Volk durch die Wüste führen. Das vermochte die Gnade allein. Wie schön. Welch ein schöner Gedanke. Die Gnade allein. Und den Ausdruck der reinen, freien, unumschränkten Gnade finden wir in dem sprossenen Stabe Aarons. Der dürre, tote Stab Aarons war das treffende Bild des natürlichen Zustands Israels wie auch des unsrigen. Da war kein Saft, kein Leben, keine Kraft. Man hätte wohl fragen können, was für Gutes kann je aus ihm hervorkommen. In der Tat gar nichts, wenn nicht die Gnade ins Mittel getreten wäre und ihre belebende Kraft entfaltet hätte. Geht noch weiter, aber wird es zu lang. Aber es wird deutlich, Leben muss hineinkommen. Leben. Und das machen nicht wir, das handelt Gott. Zunächst geht es also bei dem Stab Aarons ja eindeutig ums Priestertum. Und auch wenn das Priestertum nach dem mosaischen Gesetz war, so haben wir doch einen Blick in diese Absicht Gottes werfen dürfen. Es geht ums Tragen der Schuld. Und es ist für wen ein Zeichen? Warum tut Gott das an dieser Stelle? Wisst ihr, er tut's für die Widerspenstigen, die sich Wehrenden, die Aufbegehrenden, die Rebellierenden. Und da kann ich nur sagen, welch ein Gott. Welch ein Gott. Das ist der Gott, der kein nachgeht und mit ihm spricht. Das ist der Gott, der dem Sohn, der im Haus bleibt und erzürnt ist über den Umgang mit dem Jüngeren, nachgeht. Das ist der Gott, der Ausschau hält nach dem, was verloren ist und gesucht werden muss und gefunden werden soll. Das ist der Gott, von dem wir vorhin in Lukas 15 gelesen haben, der alles stehen lässt, um dieses eine Verlorene zu finden. Welch ein Gott! Er tut das für die Murrenden, für die Widerspenstigen, für die Verzagten, für die Unzufriedenen. Für die tut es. Ist das nicht herrlich? Welch ein Gott! Dieses Leben aus dem Tode sollte gerade diesen Leuten zur Hilfe, zum Zeichen sein. Letztlich wie Gott, der Herr, mit dem lebendigen Holz diesen Murrenden helfen, zur Ruhe zu finden. Er selbst will ihnen zur Hilfe werden. Wir wissen, das Priestertum wurde häufig missbraucht. Schon von den Söhnen Aarons, da haben wir Schilderungen im Alten Testament. Wir könnten jetzt das Hirtenkapitel lesen, Hesekiel 34, und wären erschüttert über das, was da lief. Man hat sich im Prinzip an der Herde bereichert, sie nicht geführt, nicht gesättigt, sich nicht drum gekümmert. Das Gegenbild ist Jesus im Neuen Testament. Einmal das, was wir gelesen haben, aber auch der gute Hirte in Johannes 10. Und das führt mich dazu zu sagen, wer ist der wahre hohe Priester? Wer ist der, der dieses Amt innehat? Für uns, für unser Denken, für unsere Zeit. Zur Zeit Jesu forderten die schriftgelehrten Pharisäer, die Frommen dieser Zeit, ein Zeichen von Jesus. Er sollte sich beweisen vor ihnen, sie überzeugen mit einer Tat, einer Handlung, die ihn unwiderlegbar als den Messias ausweisen müsste. Mein fünfter Punkt, der wahre hohe Priester. Wenn wir da hineinspringen in dieses neutestamentliche Geschehen, wo Jesus herausgefordert wird von den frommen Leuten seiner Zeit, dann lesen wir ihre Forderung an ihn. Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen, Matthäus 12, 39. Er beantwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ebrigeres Geschlecht begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Sagt man, jetzt habe ich einen Gedankensprung gemacht. Ich hoffe, ihr seid mitgesprungen. In das Neue Testament hinein, diese Frage nach dem Zeichen. Im Alten Testament war das Zeichen der blühende, sprossende Stab. Hier sagt Jesus, ihr habt kein anderes Zeichen wie das Zeichen des Jona. Matthäus 16, 21. Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Das ist die Erklärung für das Geschehen. Wir gehen mit klaren Schritten von diesem Totholz, das wir im Alten Testament finden, zu dem Fluchholz am Kreuz von Golgatha. Auch ein Holz. Damals durfte dieses Holz blühen. Der wahre Hohepriester Jesus Christus ist auch einer, der trägt. Was trägt er denn? Die Schuld der ganzen Welt. Deine und meine Schuld. Mein Versagen, so wie ich hier stehe, ohne die Vergebung Christi wäre ich vor Gott dahin. Er trägt die Schuld am Kreuz der ganzen Welt, ohne selbst irgendeine Schuld zu haben. Keine Schuld gehabt, aber er trägt die Schuld der ganzen Welt. In Jesaja wird er uns als Spross aus dem Stumpf Isais vorgestellt, Jesaja 11,1. Und ein Schössling aus seinen Wurzeln, ein Schössling, ein aufsprossender Schössling. Habt ihr das mal gesehen, wenn man seinen Baumstumpf abtrennt und er hat aber noch Wurzel? Habt ihr dann mal im Frühjahr geschaut? Oft treibt es wieder aus dem toten Stumpf. Man meint, zack, fertig, Ende. Es treibt wieder. Fruchtenbaum sagt schön darüber, im ersten Jahrhundert durchlebte die Königslinie Davids eine schwere Zeit, sodass Josef und Maria sich nicht leisten konnten, ein Lamm zu opfern bei der Darstellung Jesu. Stattdessen brachten sie 2 Vögel, eins als Schuld und das andere als Feueropfer. So arm waren sie geworden, dieses Geschlecht. Und aus diesem eigentlich erstorbenen Königsgeschlecht, wo nichts mehr sprießt und sprost, nicht mehr schön ist, da kommt er heraus, der Messias, aus dieser Linie. Die Art seiner Priesterschaft, wie er die Schuld tragen wird, können wir in Jesaja 53, das kennt ihr natürlich alle, aber es ist so schön und so wichtig, sich das klar zu machen. Ich habe noch ein paar Minuten. Jesaja 53, einfach mal ein paar Zeilen dazu, um sich das klar zu machen. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Auf welche Art können wir sehen? Und dann ab Vers 1, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt, keine Pracht. Als wir ihn sahen, da hat er kein Aussehen, dass wir Gefallen in ihm gefunden hätten. Er war verachtet, von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch, unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen. Übrigens so ein dummer Satz. Wie kann Gott, so ein grausamer Gott sein, dass er seinen Sohn schlachtet, um befriedigt zu werden? Ach Gott, Gott schlachtet seinen Sohn nicht für sich. Er wird geschlachtet für uns. Und er gibt sich freiwillig hin, dieser lebendige Gott, ohne Zwang. Er hat Macht, sein Leben zu lassen. Er hat Macht, es wiederzunehmen. Der Sohn ist ganz im Willen des Vaters und geht freiwillig aus für uns. Ein dummer Gedanke, der oft gesagt wird. Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wenn er sein Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, so heißt es. Er ist der hohe Priester und das Lamm zugleich. Er wird seine Tage verlängern, so heißt es in Jesaja. Damit will uns Gott selbst zur Hilfe kommen, zum Helfer, zum Heiland, zum Retter, zum Erbarmer sein und werden. Er will uns nicht dem Tode preisgeben. Dieser Fürst des Lebens ist ein Gott, der auch unser mürrisches, rebellisch, misstrauendes Herz zum Schweigen bringen kann, ein neues, lebendiges, zuversichtliches, vertrauendes Herz zu geben vermag. Durch einen Mann, den er bestimmt hat, auferweckt zu werden aus den Toten, so wie es Paulus im Apostelgeschichte 17 sagt. Den er dazu bestimmt hat, den er erwählt hat. Wo er in unserem Leben, in unser Herz hineinspricht, da wird Todes lebendig. Da darf es über Nacht aufkeimen, grünen, Frucht tragen, eine neue Kreatur. Eine neue Kreatur, etwas, was vorher nicht war. Eine Kreatur, die immer noch murren kann. Aber eine Kreatur, die neu ist, von ihm her geschaffen, die von ihm gewollt ist und dessen er sich so sehr naht, dass er immer wieder auch unser Herz zu stillen vermag über dem, was er für uns getan hat. Das, ihr Lieben, ist meine Antwort. Wenn in eurem Herzen das aufbegehrt, das hochkommt, dass ihr euch bewusst macht, wer Christus für euch ist, dass er der Lebendige ist, dass er der ist, der in meinem Herzen regieren darf und dass ihr dem Feind nicht diesen Raum gewährt, der ihm nicht mehr gebührt. Das ist meine Antwort. Der sprossende Stab deutet auf den auferstandenen Christus hin. Todes wird lebendig. Und wenn wir zu den Lebendigen gehören, dürfen wir auch lebendig sein. Wenn er Licht in uns gemacht hat, brauchen wir nicht in der Finsternis bleiben. Dann dürfen wir Licht sein. Wenn er etwas Neues begonnen hat in uns, dürfen wir es glauben, annehmen, leben. Das wünsche ich uns. Und als ihr tot wart, mein Schlusswort, Kolosser 2, 13, in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, als ihr tot wart, hat er euch mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. als er die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, ausgetilgt hat, er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie ans Kreuz nagelte. Als er die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich bloß. In ihm hielt er über sie einen Triumph. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr, welch ein Gott bist du? Du gibst uns nicht dem Tode preis. Du gibst uns nicht dem Feinde preis. Du lieferst uns nicht aus. Nein, dein Herz geht aus zu suchen, was verloren ist. Du weißt um die Kranken. Du weißt um die Mühseligen und Beladenen. Du weißt um unser ganzes Herz und unsere ganze Art. Und du schaffst ein neues, sodass wir dir vertrauen dürfen, glauben dürfen, uns an dich halten dürfen und wissen dürfen, dass wir von dir gehalten sind, dann, wenn wir nicht mehr können. Dass du ein Gott der Treue bist, der ein Wort spricht und es tut. Der nicht nur etwas verspricht, der nicht nur etwas zusagt, um es dann wieder zurückzunehmen, wenn es nicht mehr passt, sondern der ganz hineingeht, sich selbst gibt. Ach, Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns so sehr geliebt hast, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr jetzt, wo wir deine Kinder sind, dürfen wir wissen, dass dein Blut uns deckt. Auch dort, wo wir fallen, wo wir durcheinander kommen, wo wir die Orientierung verlieren, bist du doch der Gott, der uns heimbringt zum Vater. Du bist der Hirte, der uns nicht in der Wildnis lässt, nicht im Dornstrauch, nicht mit gebrochenem Bein, nicht mit Verletzungen zurücklässt. Sondern du bist der, der verbindet, der kommt, der sucht, der sich erbarmt. Hab Dank dafür. Und so wollen wir kindlich beten, wie du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir singen das Lied 337 im Gemeinschaftsliederbuch, die Strophen 1 bis 3. Jesus Christus starb für dich. Thank you. Ja, wir erheben uns unter den Segen Gottes. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, vollende euch in jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei, in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Ja. Auf Wiedersehen denen, die zuhören an den Apparaten irgendwo, und wir hören noch auf ein Nachspiel.